Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie wiedergekommen sind nach den vielen Gerichten gestern Abend. Also das waren schon 2/3 der Gerichte im engeren Sinne. Von daher haben wir in gewisser Weise, jedenfalls was das angeht, das Schlimmste überstanden. Eine kleine Wiederholung. Es waren vielleicht nicht alle von Anfang an da. Was für ein Buch ist die Offenbarung? Die Offenbarung ist in erster Linie ein Christusbuch. Es geht darum, uns zu vergewissern, Christus kommt wieder und er wird sein Reich aufrichten. Und es geht darum, uns zu offenbaren, was ereignet sich davor und wie sind wir am besten darauf vorbereitet. Und zu dieser Vorbereitung gehört, dass wir uns daran freuen, vom Himmel wird regiert. Aber auch, dass wir wissen, die Gerichte Gottes, die sind echt. Wir haben gestern von den Siegelgerichten gehört, das war noch so gewissermaßen die unterste Stufe der Gerichte. Wir haben gestern auch von den ersten 6 Posaunengerichten gehört, die waren schon deutlich heftiger. So, und jetzt, heute Abend, nähern wir uns der heißen Phase der Endzeit. Den Kapiteln, das sind eine ganze Reihe von Kapiteln, wir auch morgen noch uns beschäftigen. Und Kapitel 10 ist so ein bisschen eine Einstimmung darauf. Aus Zeitgründen will ich nur 2 wesentliche Dinge aus diesem Kapitel nennen. Das machen wir jetzt ganz schnell. Erstens, und Sie können so ein bisschen mitlesen, Johannes sieht einen starken Engel, der hält in seiner Hand ein offenes Büchlein. Und er schwor, wenn der 7. Engel seine Stimme erheben und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes. Und das bedeutet, dann kommt Christus wieder. Dann wird er sein Reich aufrichten. Ich sehe Sie so da sitzen oder stehen, Sie tun mir ein bisschen leid. Also da oben, glaube ich, gäbe es noch ein paar Stühle. Ja? Ja, hier sind auch noch ein paar. Also. Okay, gut. So, also das hier ist im Grunde der Inhalt des offenen Büchleins. Christus wird sein Reich aufkommen und das ist ein herrliches Ziel. Das dürfen wir einfach uns immer wieder vor Augen halten. Und das Herrliche ist nicht nur, dass er gewiss kommt, sondern, das sagt der Engel jetzt, die Zeit, die ist bald da. Er kommt wirklich bald. So, das ist das Erste. Er kommt bald. Und er kommt ganz gewiss. Und das Zweite, Johannes erhält einen merkwürdigen Auftrag. Geh hin zu diesem Engel, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels und verschling's. Und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird süß sein wie Honig. Süß wie Honig? So ist das herrliche Ziel. Ja? Christus kommt wieder. Es ist ein ganz süßes Ziel. Bitter? Das ist der Weg dahin. Die Gerichte über die Welt, die schwere Drangsalszeit für die Gläubigen, das kann einem schon auf den Magen schlagen. Wir sollen beides sehen, deshalb bekommen wir diese Information. Das Ziel ist süß. Der Weg dorthin mag zeitweise bitter sein. Der Herr kennt uns. Er sieht, dass einige angesichts dieses bitteren Weges etwas unruhig werden. Und deshalb erfolgt jetzt gleich zu Beginn von Kapitel 11 eine Ermutigung. Johannes soll den Tempel Gottes und die dort anbeten, also die wahre Gemeinde, messen. Und messen bedeutet, die Qualität, die Echtheit herauszufinden Und dann als Folge davon, und das ist der Sinn dieses Wortes besonders an dieser Stelle, es bedeutet dann erhalten, bewahren, also die Echten, ja, die sollen erhalten, bewahrt werden. Die Gemeinde soll erhalten werden, das ist die Ermutigung. Und dann geht es weiter, Johannes hört, aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht. Was könnte in einer Volkskirche der äußere Vorhof sein? Vielleicht kann man sagen, es ist so der Bereich, der von vielen Vorhofchristen bevölkert wird, die vielleicht Interesse an Gott haben, aber die nie den letzten Schritt zu Jesus machen wollen und deshalb nicht zur wahren Gemeinde, nicht zum Tempel gehören. Wir können gerade in einer Volkskirche nicht sagen und nicht immer genau feststellen, wer das denn wohl ist. Wir können die Menschen aber fragen, wo stehst du? Stehst du im Tempel oder bist du noch auf dem Vorhof? Dieser Vers sagt, Vorhof reicht nicht. Der Vorhof wird nicht bewahrt. Nur die wahren Anbeter bleiben erhalten. Wenn du noch im Vorhof bist, dann mach den Schritt zu Christus. Dafür gibt es extra solche Tage wie heute. Umkehrtage. Wenn wir jetzt hier genau hingucken, die Vorhofchristen, die erweisen sich hier als die schlimmsten Feinde der Gemeinde. Sie zertreten den Vorhof. Also alles, was der Gemeinde heilig ist, ja die Gemeinde selber, wird mit Füßen getreten werden in dieser heißen Phase der Endzeit. Schon Teil des bitteren Weges. Jedoch für begrenzte Zeit 42 Monate lang. So, und jetzt treten zwei coole Typen auf. Zwei Zeugen. Die sollen weissagen. Sie sollen predigen, ja. Die sollen nicht die Zukunft voraussagen, sondern ganz einfach predigen. Das heißt das Wort hier. Sie sind angetan mit Trauerkleidern, wörtlich mit Säcken. Das war die Berufskleidung des Bußpredigers. So, und die ziehen nun durch die Welt. Ganz interessant. In dieser Zeit. Kann man sich ja fragen, darf die Gemeinde überhaupt noch was sagen? Hat sie überhaupt noch Chancen, Möglichkeiten? Die ziehen in dieser heißen Phase durch die Welt und predigen Umkehr. Das gefällt den Menschen aber nicht. Sie hassen diese Plagegeister und versuchen, die beiden loszuwerden. Doch die zwei sind mit großer Macht ausgestattet. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Stellen Sie das mal vor. Man will die beiden festnehmen und die betätigen sich als Flammenwerfer. Ha! Da hat nur noch Asche übrig. Man kann sich richtig daran gewöhnen, ja? Da kommt schon der Nächste. Ha! Asche, weg! Ja? Die beiden Zeugen hier, die haben übrigens noch gar keinen Namen. Vielleicht kann man sich da noch bewerben. Das wäre doch der Job für die Endzeit, oder? Vorsicht, Vorsicht. Ein paar Mal in der Kirchengeschichte vertrat man aufgrund dieses Abschnitts die Meinung, dass Christen gegenüber ihren Gegnern Gewalt anwenden dürften. Frage an die, die beim ersten Abend dabei waren. Wo führt Jesus das Schwert? In seinen Mund, nicht in der Hand. Das Schwert Jesu und das der Gemeinde ist das Wort. Jemand fragte mal sehr richtig, wann wird die Gemeinde Jesu aufhören, dem antichristlichen Geist auf seiner Ebene zu begegnen? Wann wird sie sich darauf besinnen, dass es nur eine Waffe, eine Möglichkeit des Sieges gibt. Christus und das Wort Gottes. Ja, dann stellt sich aber die Frage, wer sind die beiden Zeugen? Der Text sagt, Vers 4. Diese zwei, oder diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter. Leuchter? So wurden doch in Kapitel 1 bis 3 die Gemeinden bezeichnet. Die zwei hier treten ja auch gar nicht als unterscheidbare Personen auf. Alles, was wir über sie erfahren, wird immer von beiden zugleich gesagt. Die stehen für die Gemeinde Jesu, die mit dem Bild von zwei Zeugen beschrieben wird, weil durch zweier Zeugen Mund eine Sache gültig sein soll. 5. Mose 19, 15. Und dann wird die Gemeinde mit dem Öl des Heiligen Geistes gesalbt, dafür stehen die Ölbäume, und sie bezeugt, so ausgerüstet, auch in der Endzeit, auch bis in die letzte Phase hinein, die Wahrheit und ruft zur Umkehr. 1260 Tage lang. Wir begegnen dieser Zahl jetzt immer wieder in verschiedenen Variationen. Wenn sich diese Zahl auf die Gemeinde bezieht, dann steht in der Offenbarung 1260 Tage. Hier zum Beispiel in diesem Zusammenhang bezeichnet es die Wirkungszeit der Gemeinde. Wenn die Zahl sich auf den Antichristen bezieht, oder wir haben sie eben in Vers 1 im Blick auf die Dominanz der Heiden über die Gemeinde gehört, ja, die den Vorhof zertreten durften, dann steht 42 Monate. Wenn Sie um diese Zeit noch rechnen können, dann können Sie mal sich ausrechnen. Ist genau der gleiche Zeitraum. Ja? Wenn die Art dieses Zeitraums im Blick ist, ja, die Qualität oder die Art dieser Periode, dann steht 3,5 Jahre. Ist auch wieder dasselbe. 3,5 ist eine abgebrochene Zahl. Der Antichrist wird ja am liebsten ewig über die Gemeinde regieren und triumphieren. Doch die Leidenszeit der Gemeinde wird verkürzt, die Angriffe bleiben auf halbem Wege stecken. Ob die Länge jetzt wörtlich zu verstehen ist, müssen wir offen lassen. Was sagt uns dieser Abschnitt bis hierher? Die Gemeinde ruft auch in der letzten Zeit zur Umkehr. Sie wird vom Herrn dafür besonders bevollmächtigt. Und die Welt ärgert sich über diese Zeugen der Wahrheit und versucht, ihnen Schaden zu tun. Man zündet ihnen die Kirchen an, man wirft sie ins Gefängnis, man verunglimpft sie in den Medien, aber das Feuer aus ihrem Mund, welches ist das Wort Gottes, das erweist sich als mächtiger. Das Zeugnis der Gemeinde wird durchs Leiden noch wirksamer. Noch wirksamer. Und wenn die zwei Zeugen ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. So, jetzt taucht zum ersten Mal das Tier auf. Genauer vorgestellt wird es uns erst im Kapitel 13, das kommt morgen. Das Tier ist der Antichrist. Und hier steht jetzt tatsächlich, der Antichrist überwindet die Gemeinde. Er kann sie nicht vollständig auslöschen. Aber viele werden tatsächlich den Märtyrertod sterben. Der Weg ist zeitweise bitter. Die Welt jubelt. Die Überwindung der Gemeinde, das ist ihr wie Weihnachten, sodass sie einander Geschenke senden. Die Gemeinde so am Boden liegt, ja? Wie die Gemeinde hier, sie töteten die zwei Zeugen. Ja, jetzt sind wir sie endlich los. Sie jubeln. Leider zu früh gefreut. Nach 3 Tagen und einem halben wieder diese Zahl für einen Angriff, der ins Leere gegangen ist. Nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott und sie stellten sich auf ihre Füße. Was bedeutet? Die Gemeinde wird wieder das, was sie vorher war. Und Sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke. Ja, Frage. Ist hier von der Entrückung die Rede? Aber die kommt doch erst bei der Wiederkunft Jesu, unmittelbar davor. Wir sind doch jetzt erst in der sechsten Posaune und nicht bei der letzten Posaune. Oder haben wir hier wieder einen der berühmten Vorausblicke in der Offenbarung? Auf jeden Fall können wir eins sagen, aus dieser Stelle ganz deutlich entnehmen, die Gemeinde wird von Gott in Ehren aufgenommen. Die Menschen erschraken. Und ich möchte hinzufügen, wohl eher notgedrungen gaben sie Gott die Ehre. Und damit ist auch das zweite Wehe vorüber. Kehrt die Welt jetzt um? Nein, dann wird jetzt zum Finale geblasen. Und der siebente Engel blies seine Posaune. Und die ganze Engelwelt, die weiß sofort, was das bedeutet. Und im Himmel geht's auf einmal los. Und sie singen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Posaune, die letzte Posaune ist geblasen. Jetzt ist ganz klar, das Reich gehört jetzt Christus. Und die 24 Ältesten, die Gemeindevertreter, sie klingen jetzt richtig erleichtert. Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast, deine große Macht, und herrschest. Leute, das ist das süße Ziel. Es ist in Reichweite. Der Himmel jubelt schon. Und wie sie Gott noch darüber anbeten, da geschieht etwas. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde sichtbar. Gott denkt an seinen Bund mit dem Volk Gottes. Gegen alle Widerstände wird er ihn jetzt durchsetzen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Das Finale ist angelaufen. Haltet das bitte fest. Also merkt euch das bitte sehr gut. Bevor wir hören, was auf der Erde läuft, erfahren wir, was im Himmel läuft, was bedeutet, nicht die irdische Wirklichkeit, die aus Rebellion gegen Gott besteht, setzt sich durch, sondern die himmlische Wirklichkeit, die aus Anbetung Gottes besteht, die setzt sich durch. Nicht die irdische Wirklichkeit setzt sich auch noch im Himmel durch, sondern die himmlische Wirklichkeit setzt sich auf der Erde durch. Die singen schon, du hast deine Macht an dich genommen. Auf der Erde beginnt jetzt die heiße Phase des Antichristen. Ja? Völlig entgegengesetzte Wirklichkeiten. Aber die himmlische Wirklichkeit setzt sich auf der Erde durch. Ja, jetzt kommen wir zur Erde. Was passiert jetzt auf der Erde? Offenbarung 12 spannt einen zeitlich ganz weiten Bogen. Der fängt sehr weit zurückliegend an. Vers 1 bis 2, am Himmel erscheint ein großes Zeichen. Also das macht es uns jetzt leicht. Was jetzt kommt, ist ein Symbol. Ja, ganz eindeutig. Und was ist das? Was sehen wir da? Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Die katholische Exegese, Auslegung, die sieht hier Maria. Und deshalb verehrt sie Maria als Himmelskönigin, aufgrund dieser Stelle. Allerdings müssen wir sagen, wenn wir die ganze Offenbarung lesen, Frau bezieht sich in der Offenbarung nie auf eine Einzelperson. Es gibt eigentlich überhaupt in der Offenbarung nur zwei Frauen. Die eine bezeichnet die Gott untreu gewordenen. Und das ist die große Hure oder die Hure Babylon. Die andere Frau bezeichnet die Gott treuen. Das ist die Braut Jesu oder die Gemeinde. Und dieser Frau begegnen wir hier. Ja, das ist also ein Ausdruck für die Braut Jesu, für die Gemeinde. Kein Evangelium erwähnt auch zum Beispiel, dass Maria schrie in Kindsnöten. Wohl aber erlitt die treue, auf den Messias wartende alttestamentliche Gemeinde, aus der Jesus nach der menschlichen Natur hervorging, große Qual. Etliche sind sogar umgebracht worden. Matthäus 23, Vers 29, Gerd 29 folgende, geht Jesus ausdrücklich darauf ein. Also der zeitliche Bogen, der hier gespannt wird, der beginnt weit vor der Geburt Jesu. Das Kleid der Sonne bezieht sich auf die Herrlichkeit und den Glanz Jesu, den die Gemeinde widerspiegelt. Ja. Die Sonne bekleidet, der Mond, nach, hier ist wohl Psalm 72, Vers 5 aufgenommen, wonach der Mond auf die ewige Fortdauer der Gemeinde deutet. Und die Krone von 12 Sternen drückt ihr Erwähltsein aus. Wir haben ja gestern gehört, die Zahl 12, die hat immer irgendwas mit Erwählung zu tun. Ja? So, das ist das eine Zeichen. Jetzt erscheint aber noch ein zweites Zeichen. Ein großer, roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Jetzt wird's gefährlich für die Frau. Jetzt taucht der Satan auf. Ein großer, roter Drache. Rot ist die Farbe der Rebellion. 7 Häupter. Jetzt bezieht sich die Zahl 7 nicht auf Gott. Jetzt bezieht sich die Zahl 7 auf Satan. 7 ist immer Fülle. Wenn sich auf Satan bezieht, bezeichnet sie nicht mehr steigerbare Bosheit. Ja? Fülle an Bosheit. Und Hörner, das haben wir auch, wann war das? Im ersten oder ich glaube im ersten Abend schon gehört, ja. Hörner bezeichnet, ist ein Symbol für Kraft. 10 Hörner bedeuten viel Kraft. Aber Sie erinnern sich noch, das Lamm hatte 7 Hörner, was nicht bedeutet, dass das Lamm schwächer ist, sondern 7 steht für Qualität, 10 steht für Quantität. 7 ist darum nach der Mathematik der Offenbarung mehr als 10. Wie beruhigend. So, aber, und das ist vielleicht weniger beruhigend, wie viele Hörner hat die Gemeinde? Die Frau. War da irgendein Horn? Nicht eines. Das könnte uns vielleicht doch beunruhigen, dass der Drache hat 10 und die Gemeinde hat nicht ein Horn, das heißt, keine eigene Kraft. Keine eigene Kraft. Ganz abhängig von Jesus. Und der Drache trat vor die Frau. Der Drache stellt die Machtfrage. Damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Der Satan bekämpfte Jesus von Anfang an. Denken wir an den Kindermord in Bethlehem, die Versuchung in Gethsemane. Aber alle Angriffe blieben erfolglos. Jesus war gehorsam bis zum Tode. Und wie geht es weiter im Philipperbrief? Darum hat ihn auch Gott erhöht, oder so heißt es hier, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Oder, ja, und seinem Thron. Ja, er, Jesus, ist damit sicher. Aber was ist mit der Frau? Mit der Gemeinde? Die ist nämlich noch hier auf der Erde. Und die Frau entfloh in die Wüste. So, und hier ist die Wüste jetzt Ort des Schutzes. Und die Gemeinde bleibt dort, wieder diesen Zeitraum und wieder die Zahl, wie sie sich auf die Gemeinde bezieht, 1260 Tage. Wieder der Zeitraum für die gesamte Endzeit. Und sie wird dort von Gott ernährt. Jetzt haben wir schon so viel gehört. Gestern haben wir gehört, Gott versiegelt die Gemeinde, Schutzmaßnahme. Dann heute gehört in Kapitel 11, Vers 1, er bewahrt die Gemeinde, er hält sie. Und jetzt hören wir, er ernährt die Gemeinde. Es soll sie ermutigen. Gottes umfassende Fürsorge in der Endzeit. Ja, merken Sie sich das. Morgen kommen wir zu einer noch heißeren Phase. Und da brauchen wir diese Ermutigung. So, und jetzt kommt was Interessantes. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Hier fehlt auffälligerweise ein Wort. Das, die am ersten Abend dabei waren, die könnten das jetzt vielleicht wissen. Hier fehlt auffälligerweise ein Wort. Ja? Groß, genau, ja. In der Offenbarung ist doch alles groß. Selbst in diesem Kapitel haben wir schon gehört. Großes Zeichen, großer Drache, große Stimme. Hinterher hören wir noch von großer Zorn, großer Adler. Nur dieser Kampf nicht. Ja? Jedenfalls nicht für Michael und seine Engel, habe ich nicht hinterlegt. Für die ist er offensichtlich nicht groß. Wir müssen uns kurz den Zusammenhang klar machen. Jesus hat den Satan durch seinen Tod am Kreuz besiegt. Bis dahin hatte der Satan ein gewisses Recht, vor Gott zu erscheinen als der Verkläger unserer Brüder. Mal gucken, ob wir das haben. Nee. Ach, das mit dem Groß habe ich jetzt noch nicht. Deshalb komme ich durcheinander. So. Jetzt sind wir wieder da. Mit dem Verkläger, also er hat ein Recht zu erscheinen als Verkläger unserer Brüder. Denken wir von hier. Aber mit dem Erscheinen Jesu als Erlöser im Himmel hat der Satan dieses Recht verloren. Es gibt nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Der Satan erkennt die Siegel Jesu aber grundsätzlich nicht an. Und so muss Michael, oder so müssen Michael und seine Engel dem Satan mit einem etwas robusten Mandat klar machen, dass er bitteschön im Himmel jetzt nichts mehr zu suchen hat. Das war ein kleines Kämpfchen. Und das Ergebnis? Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Ich habe eben gesagt, der Satan stellt die Machtfrage. Und jetzt ist die Machtfrage entschieden. Und zwar am Kreuz wurde sie entschieden. Und zu Jesu Gunsten wurde sie entschieden. Und deshalb wird jetzt auch der Sieg der Gemeinde besungen. Und sie, das ist die Gemeinde, haben ihn, nämlich den Drachen, überwunden. Und jetzt gucken wir mal, wodurch. Einmal durch des Lammes Blut. Wenn ihr heute das Abendmahl, können wir uns besonders daran erinnern, das Blut Jesu gibt uns nicht nur Anteil an der Erlösung, es gibt uns auch Anteil am Sieg Christi. Und dann haben sie ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Wenn wir statt feige zu schweigen, Christus mit dem Munde bekennen, überwinden wir dadurch auch den Satan. Unser Zeugnis überwindet den Drachen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Die Gläubigen lieben Jesus noch mehr als das eigene Leben. Auch die Gläubigen lieben ihr Leben. Aber Jesus lieben sie noch mehr. Und ich sage ihnen, das bedeutet Jesus sehr, sehr viel. Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen, was das für ihn bedeutet. Sie können mal im weiteren Fortgang der Offenbarung darauf achten, das habe ich ja schon gesagt, wie sehr Jesus sich mit seinen Leuten verbunden fühlt, was man ihnen antut, bezieht Jesus unmittelbar auf sich. Und wenn wirklich jemand den Märtyrertod stirbt, das ist für Jesus das Größte, was man geben kann. Und das wird von ihm unwahrscheinlich belohnt. Der Drache, der hat jetzt nur noch einen Wirkungsort, die Erde. Und er hat einen großen Zorn und weiß genau, dass er nur wenig Zeit hat. So, und jetzt haben wir ihn. Das war das Thema heute über diesen Abend. Diesen ganz ungleichen Kampf, ja. Dort der mächtige Drache, hier die schwache Gemeinde, die stehen sich jetzt gegenüber. Und das Eigenartige ist, und das ist die Botschaft dieses Kapitels, der Drache bleibt erfolglos. Gott hilft der Gemeinde mit immer neuen Mitteln. Vers 14, vielleicht kurz reingucken wollen, da kriegt die Gemeinde gewissermaßen wie Flügel und fliegt an ihrem Bewahrungsort. Oder dann speit der Drache so einen Fluss, um die ganze Gemeinde zu ersäufen. Und die Erde verschlingt diesen Fluss, diesen Strom. Und wie der Drache das so mitkriegt, dass Gott der Gemeinde immer und immer hilft, da wird er noch zorniger. Und er verfolgte die Frau und er ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Dieser Vers beschreibt eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite ist die Frau, die Gemeinde als Ganzes nicht überwindbar. Nicht überwindbar, weil Gott sie erhält. Und auf der anderen Seite ist die Gemeinde überwindbar, nämlich Einzelne, die hier die Übrigen genannt werden, diejenigen, und ich sage das nicht leichtfertig, diejenigen, deren Leben Gott durchs Martyrium krönen will. Der Drache denkt jedoch, dass ich die nicht überwinde, dass ich nur daran, dass ich ein bisschen schwach bin, ich brauche nur ein bisschen Verstärkung. Dann klappt's. Und er trat an den Strand des Meeres. Wer kommt da jetzt heraus? Das hören wir morgen. Morgen kommen wir zum Höhepunkt des antichristlichen Reiches. Morgen kommen wir zu der Zahl des Antichristen. 666, was bedeutet sie? Ja, was bedeutet sie? Darf ich einen kleinen Tipp geben, wenn Sie überlegen wollen bis morgen? Kindergottesdienstmitarbeiter müssten es eigentlich wissen. Das geht mal so als Tipp. Ja, jetzt haben wir noch, was ist der Satz des heutigen Abends? Ich denke, das kann ja nur sein, das Ziel: Christus wird seine Herrschaft gewiss antreten. Dieses Ziel ist süß. Aber der Weg mag zeitweise bitter sein. Er mag durch Bedrängnis, er mag durch Verfolgung hindurchgehen und bei Einzelnen sogar bis in den Tod. Drei Merksätze dürfen Sie, wie gesagt, gerne auswendig lernen. So viel für heute. Morgen geht's weiter.
Ja, wir wollen miteinander singen das Wochenlied Zeichen. Ja, wir sind zur Feier des Heiligen Abendmahls eingeladen. Gerade wenn man so einspricht in einen Zukunftsblick, der ja an manchen Stellen auch in der Gegenwart schon begonnen hat, dann kann einem Angst und Bange werden. Herr Walter Huskis hat deutlich gemacht, dass überall immer wieder in der Johannes-Offenbarung deutlich wird, unser Herr hält seine Hand oben drüber oder unter uns, je nachdem, in welchem Bild wir das sagen wollen. Das ist nicht einfach nur irgendein Schreckensbild, sondern es ist zugleich ein Trostbild, dass man weiß, mitten in dem, was kommt, ist Christus für uns und mit uns da. Und so ist dann das Heilige Abendmahl immer wieder auch eine Erneuerung dieser Erinnerung daran, dass er da ist. Es verbindet uns zurück mit Christus und sagt, ja, der Herr hat das für dich am Kreuz getan, das gilt dir heute, sein Blut gilt dir und du stehst darunter und darum kann der Nachbar nichts anhaben. Und das andere ist der Ausblick nach vorne, wir haben auch Anteil an deinem Sieg, an seinem Sieg. Das heißt, das, was an Schrecken noch kommt, muss zurücktreten hinter dem, was Christus für uns getan hat. Wir werden nicht von Christus getrennt bleiben. Er bleibt an unserer Seite und wir dürfen mit ihm fest verbunden bleiben. So verbindet uns das Abendmahl auch heute Abend mit Christus und untereinander. Ich möchte beten. Danke, lieber Herr, für deine Gegenwart in deinem Wort. Danke für deine Gegenwart jetzt auch in Brot und Wein. Danke für die Zusage, dass du an unserer Seite bist und dass du uns das wegnimmst, was uns von dir trennen will. Danke, Herr, dass wir immer wieder umkehren dürfen, wenn wir von dir weglaufen. Danke, dass du uns dein Abendmahl ganz neu einlädst. Sag, komm hier. Lauf nicht weg, sondern bleib hier. Bleib bei mir. Und dann wollen wir uns beschenken lassen mit dem, was du gibst. Amen. Und darum, wer das wahr ist, wer jetzt da ist, und dass wir ihn ehren dürfen, wollen wir einstimmen in den himmlischen Lobgesang. Wenn Sie Brot und Wein durch die Reihen hindurchgeben, können Sie das gerne auch mit einem Wort Christi verbinden, Christi Leib für dich gegeben oder Christi Blut für dich vergossen. Ja, wir feiern das dann so in dieser Form und werden dann hinterher auch gemeinsam dann hier abschließen. Nun kommt, denn es ist alles bereit, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Amen. So lässt euch Gottes Wort sagen. Gott ist König über die ganze Erde. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Geht hin im Frieden dieses Herrn. Amen.
Jesus gibt eine klare Antwort in Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Damit dürfen wir auch jetzt noch einmal am Abend zum Schluss vor ihn treten, miteinander beten. Wir wollen, wenn wir es können, ruhig nochmal aufstehen. Es tut gut, vor unserem Gott zu stehen. Und mit allem, was uns bewegt, bedrückt, dürfen wir auch heute Abend zu ihm kommen. Ja, lieber Jesus Christus, weil du das so gesagt hast, weil dein Wort klar ist und deutlich und ja, so einladend ist, dürfen wir zu dir kommen. Nicht, weil wir so gut sind, weil wir alles richtig gemacht haben. Beides stimmt sowieso nicht. Aber weil du alles für uns getan hast, weil du uns liebst, weil deine Arme am Kreuz heute auch immer noch ausgebreitet sind, dürfen wir kommen. Haben wir dein Mahl gespürt, dass du in deinem Mahl gespürt, dass du für uns da bist, dass du uns persönlich meinst, dass du uns liebst, dass du mit uns gehen willst, dass du uns stärkst, auch auf dem Weg zu dem süßen Ziel, das manchmal ja durch bittere Wege führt, der Weg dorthin. Aber hab Dank, Herr, dass wir auch Fürbitte tun dürfen, gerade an diesem Abend heute, wo es uns hier als Christen in Europa doch noch recht gut geht. Ja, der Wind wird schärfer, er steht auch uns entgegen, die öffentliche Meinung ist nicht positiv zum Glauben an dich. Aber Herr, wenn wir auch viele Menschen ringsherum in der weiten Welt sehen, viele unserer Brüder und Schwestern werden um deines Namens willen verfolgt, in China, in den islamischen Ländern, in Nordkorea, um nur einige wenige Länder zu nennen und viele andere, wo wir das gar nicht mitbekommen, da ist das ähnlich. Herr, wir wollen dich bitten, sei du ihnen heute Abend ganz besonders nah. Wir wollen in der Fürbitte
ja, vor dich treten und dich bitten, dass du sie durchträgst durch die schweren Zeiten. Das hast du zugesagt, das haben wir heute gehört. Das wollen wir mitnehmen. Für sie und für uns. Hab Dank, Herr, dass wir darum auch mit all dem, was uns an persönlichen Lasten und Sorgen immer wieder zu dir kommen dürfen. Dass wir dich bitten dürfen, dass du unsere Alten, unsere Kranken, die Einsamen trägst. Dass du in dieser Woche mit uns gehst, wenn wir vielleicht noch schwere Aufgaben vor uns haben, wenn manche Nöte und Sorgen uns belasten und wir gar nicht wissen, wie es so werden wird in den kommenden Tagen. Danke, dass du uns vorangehst. Und so kommen wir zu dir und bringen dir alles, was uns in diesem Augenblick noch bewegt und durch das Herz geht, ja, an dein Herz und beten gemeinsam, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Zur Schlussrunde bleiben wir stehen und bitten dann anschließend mit sich.
Geh hin unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Nochmal eine herzliche Einladung. Morgen Abend geht's weiter. Sie können gerne noch Leute mitbringen, spült nach vorne.
Offenbarung, Kapitel 13, Gesetze, die Zahl 666. Und wer demoliert ist und heute Abend will, kann das vorne eintragen. Thank you.